Ihre Einleitung. Geschwister, ich habe mir überlegt und Gott hat mir ein Thema aufs Herz gelegt. Das steht in Jakobus Kapitel 1, die Verse 19 bis 27. Wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr aufschlagen. Ich lese uns mal ab Vers 19 vor. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt alle Unsauberkeit und die viele Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Und jetzt kommt der Vers, um den es eigentlich geht. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinschaut und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Ich möchte noch mal mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, bitte heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Das Thema ist Täter des Wortes. Täter des Wortes zu sein, so wie es in dem 22. Vers dort in Jakobus 1 steht. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wisst ihr, wenn man das so da liest, dann ist das manchmal gar nicht so einfach. Wir haben alle schon viel gehört. Und wenn man so manchmal sieht, das, was wir schon gehört haben und das, was wir leben, dann ist das manchmal sehr erbärmlich, auch in meinem Leben. Wenn ich mal zurückblicke, ich durfte mich 1989 zum Herrn Jesus bekehren, er hat mich eigentlich gesucht und er hat mich auch gefunden. Das sind jetzt 30 Jahre her. Und wenn ich zurückblicke, kann ich nur sagen, dass ich hier bin und reden darf. Es ist nur seine Gnade. Wenn ich mal überlege, wie viele gute Predigten ich schon selbst gehört habe und was für ein Chaot ich manchmal noch in meinem Alltag bin, dann kann man sich manchmal nur schämen. Das, was uns, glaube ich, alle zu schaffen macht, ist, dass wir das Ausleben so wenig praktizieren. Und da möge uns der Herr immer wieder Gnade schenken. Hier sagt Jakobus: Brüder, schnell zum Hören, langsam zum Reden. Ja, bei uns ist es oft umgekehrt. Langsam zum Zorn. Ja. Das ist, glaube ich, auch bei uns schwierig. Wir sind ziemlich schnell zum Zorn, neigen wir dazu. Und das Ablegen der Unsauberkeit und die viele Schlechtigkeit, das Ablegen ist so wichtig. Wir müssen immer wieder lernen, abzulegen vor dem Herrn. Als ich diese Nachricht da bekommen habe, und wir haben von Freitag bis heute echt viel durchgemacht, und dann stellt man sich die Frage so, was macht man jetzt? Und ich sage euch das, vor ein paar Jahren, da wäre ich, glaube ich, in ein Dreieck gesprungen und hätte überall überlegt, was ich machen würde. Aber ich glaube, meine Kinder und meine Frau sind Zeugen. Ich habe mich selbst überrascht, wie ruhig ich bin. Wisst ihr warum? Ich bin nur spazieren gegangen und habe gesagt, Herr, ich schmeiß das alles in dir hin. Mein Leben und alles, was mir gehört, gehört dir. Und kümmere du dich darum. Ich mache meine Hausaufgaben, die muss ich tun. Sonst wäre ich kein fürsorglicher Vater auch. Ich muss alles machen und alles in Bewegung setzen und Leute holen, die das alles machen. Aber 0,0% setze ich mein Vertrauen auf irgendeinen Menschen oder auf eine Versicherung, sondern ich möchte alles zu 100% nur den Herrn überlassen. Wenn er mir gnädig ist, freue ich mich. Wenn nicht, geht die Welt nicht unter. Das muss man lernen. Ich habe festgestellt, dass man gar nicht auch so manches, was wir so auf dem Herzen haben, was uns quält, da denken wir manchmal, wir müssen jetzt ganz laut beten und ganz viel Worte machen. Muss man gar nicht. Manchmal so ein Spaziergang langt. Einfach zu sagen, Herr, hilf. Und abgeben. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, ein Geheimnis war, dass ich nicht nur gebetet habe, Herr, kümmere dich darum, sondern ich habe gesagt, Herr Jesus, und trotzdem liebe ich dich. Und jetzt werde ich dich erst recht loben. Und jetzt werde ich dich erst recht anbeten. Wenn der Teufel meint, dass er mich damit jetzt ärgern will, hat er sich im Finger geschnitten, weil du da bist. Jetzt werde ich dich noch mehr anbeten. Jetzt werde ich noch mehr dienen. Jetzt werde ich den Menschen noch mehr sagen, wie wunderbar du bist. Du kannst meinetwegen das ganze Haus in die Luft sprengen lassen, interessiert mich auch nicht. Mich interessiert eins, dass ich in deiner Nähe bleibe. Und wenn ich da bin, bin ich geborgen. Dann habe ich alles. Auch wenn ich menschlich wenig habe. Wenn ich in der Nähe des Herrn Jesus bin, dann habe ich alles. Wisst ihr, das wird das Größte in der Herrlichkeit sein, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Es wird nie ein Tag langweilig. Ich weiß nicht, ob es da die Tage gezählt werden. Ich habe keine Ahnung, wie es da vorgeht. Aber wisst ihr, es wird nie langweilig. Wo Jesus ist, ist das Leben. Das habe ich neu entdeckt. Täter des Wortes zu sein. Und dann steht hier, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ja, so manch ein vergeblicher Gottesdienst auch in unserem Leben. Das haben wir auch alle schon kaputt gemacht durch Reden. Ne? Und dann steht hier, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Ich finde das immer so interessant, dass die Bibel so ganz praktisch ist. Der Jakobus, da geht es ja so darum, dass er deutlich macht, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Da komme ich nachher noch zu. Jetzt schlage ich mal so ein paar Bibelstellen auf, um uns zu zeigen, wie das nun so ist mit dem Hören und mit dem Tun. Da gibt es eine Begebenheit in Markus Kapitel 6. Ihr kennt die. Der König Herodes und der Johannes der Täufer. Da steht in Markus 6, Vers 20. Denn Herodes fürchtete den Johannes, also nicht Johannes der Jünger, der das Evangelium geschrieben hat, sondern Johannes der Täufer. Er fürchtete ihn, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Das wird über einen Mann gesagt, der ein paar Zeilen weiter diesen Mann köpfen lässt. So unwichtig ist das, was wir von uns geben. Er sagt es hier, steht hier wunderbar. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Könnte man denken, ja Bombe, der hat es kapiert. Und er beschützte ihn, ja besser geht es ja gar nicht. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Und hat ihn das gerettet? Nein. Sieh mal, das ist etwas, was mich echt gepackt hat. Wenn die Bibel sagt, er hat ihn gerne gehört, das heißt, vielleicht war der Agrippa jemand, der genau wie du jetzt hier im Gottesdienst sitzt und sagt, das höre ich gerne, das Wort, ich liebe die Predigten, ich liebe das Wort. Und im gleichen Moment können wir Männer Gottes und Frauen Gottes köpfen. Wir können hier sitzen und können ganz fromm zuhören und gehen raus und unterhalten uns über Glaubensgeschwister. Wir tun sie zwar vielleicht nicht leiblich köpfen, aber im Gespräch sind sie schon geköpft. Hast du die heute wieder gesehen? Wie beim letzten Gottesdienst. Also ob was mit der ist, also es ist eine richtige Zicke. Oder hast du den gesehen? Wie schnell geht es? Der Agrippa, bekommt so ein super Zeugnis da. Aber habt ihr euch die Frage gestellt, was war das Problem in seinem Leben? Warum hat er ihn köpfen lassen? Wisst ihr warum? Weil das Gehörte in sein Leben nicht in sein Herz gelang. Gedanken, ganz nett, aber sein Herz, er hat sein Herz nicht geöffnet für diese Botschaft. Und das ist meine größte Angst, auch gerade jetzt, wenn ich vor euch stehe. Ich kann mich tot predigen. Ich könnte predigen besser als 20 besten, größten Männer Gottes. Es bringt nichts, 0, nichts. Wenn der Heilige Geist nicht dein Herz bewegt und du dieses Wort für dich persönlich von Gott annimmst. Meine größte Angst ist, dass ich viel predige und es geht da rein, vielleicht nicht gleich wieder da raus, aber nach einer gewissen Zeit wieder raus. Täter des Wortes, ich hoffe, dass du nicht ein Herodes bist, der gerne zuhört, der vielleicht auch die Männer Gottes beschützt, der die beschützt sogar. Toller Mann, denkt man, das ist ein Christ. Der hat ihn umgebracht. Und dann gibt es noch so eine komische Begebenheit in der Bibel. Als der Paulus vor Festus und dem König Agrippa ist, da hält er ja eine Riesenpredigt, müsst ihr mal aufschlagen, Apostelgeschichte 26. Eine Wahnsinnspredigt von Paulus. Und dann in Vers 27 bis 29, da sagt Paulus: Glaubst du, König Agrippa, dem Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus: In kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Und dann sagt Paulus, sprach, ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin, ausgenommen diesen Fesseln. Der Agrippa sagt, also ich bin kurz davor, mich gleich zu bekehren. Aber hat er sich bekehrt? Nein. Das Schlimmste muss eines Tages in der Ewigkeit sein, dass Gott dir zeigt, wenn du dich nicht für Jesus entscheidest, dann wirst du nicht im Himmel kommen. Du musst Jesus haben. Jesus ist die Eintrittskarte in den Himmel. Dafür ist er gestorben, dafür ist er gekommen, dafür ist er auferstanden. Und vielleicht bist du jemand, der ganz, ganz dicht davor ist. Sieh mal, ich kann. Ich kann so dicht meine Hand auf die Bibel haben. Aber habe ich sie in meiner Hand? Ich kann noch dichter gehen. Habe ich sie jetzt in der Hand? Nein. Ich muss zupacken. Ich muss zupacken. Und genau das wird eines Tages Millionen von Menschen klar werden. Ich habe nicht zugepackt. Ich war in Stunde zu Stunde, ich habe gehört. Ich wusste genau, wo die Dinge in meinem Leben sind, wo ich zupacken muss. Und ich habe nicht zugepackt. Und dann wirst du, lieber Mensch, keine Chance mehr bekommen. Lass dir das nicht vom Teufel erzählen, das erzählt er dir. Da hast du noch mal eine Chance in der Ewigkeit. Die Bibel sagt, der Mensch ist gesetzt zu sterben und danach das Gericht. Da ist keine Zeit mehr für irgendwelche Entscheidungen. Die Entscheidung der Ewigkeit ist nur hier auf dieser Erde. Und auch für unser Leben. Mensch, denke ich, Agrippa, du warst kurz davor. Kurz davor. Mann, hättest du doch dem Paulus gesagt, komm, lass uns beten. Ich kenne so viele Menschen, die sind kurz davor, sich für Jesus zu entscheiden. Kurz davor, aber sie tun es nicht. Und dieser letzte Schritt ist der wichtigste. Du kannst im 100-Meter-Lauf 99,9 Meter führen und du brichst dort tot zusammen. Dann hast du das Ziel nicht erreicht. Du musst die 100 Meter durchlaufen. Nicht der Anfang, sondern das Ende krönt den Christen. Und dann gibt es noch eine interessante Sache im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21. Der Herr Jesus sagt dort ein Gleichnis und dann in Vers 28. Was meint ihr aber hierzu? Es ist interessant, wie Herr Jesus immer so die Leute fragt. Ne? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der beantwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihm und er ging. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der beantwortete und sprach, ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Die wussten gleich, der Erste. Sieh mal, das sind zwei Söhne, die kriegen den gleichen Auftrag. Heute hören wir alle die Botschaft. Und die Frage ist, was machen wir damit? Nehmen wir das an und sagen, das war eine tolle Predigt. Herrlich, hat mich wieder richtig so erquickt. Und wenn wir rausgehen, wenn wir ins Auto sind oder in der Bahn, wenn wir zu Hause sind und Montag und Dienstag und Mittwoch, was ist dann? Vielleicht sagen wir, das machen wir und wir sind wie der zweite Sohn und machen es nicht. Vielleicht redet Gott schon die ganze Zeit in deinem Leben, dass du etwas tun sollst. Kinderarbeit, Teeniearbeit, Jugendarbeit, Missionsarbeit, was auch immer. Vielleicht weißt du ganz, ganz genau, was deine Aufgabe ist. Und du weißt, das hat der Herr mir schon so oft jetzt gezeigt. Und du machst es nicht. Dann frag dich selbst, hast du den Willen des Vaters getan? Ich finde das auch so ehrlich von dem Ersten, der sagt, ich will nicht. Darf ich euch etwas sagen? Ich habe das auch oft zum Herrn gesagt. Manchmal hat Gott mir gezeigt, du musst jetzt das machen. Dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, nö, mache ich nicht, ja. Warum ich? Und dann habe ich aber gemerkt, ach doch, Herr Jesus, du hast so viel für mich getan, dann mache ich das jetzt auch. Und manchmal war das so, dass ich gesagt habe, ich mache das ja. Das werde ich gleich morgen erledigen. Naja, und dann wurde aus morgen übermorgen und ihr kennt das selbst aus eurem Leben. Kennt ihr das Lieblingsmöbelstück des Teufels? Das Lieblingsmöbelstück des Teufels. Das ist jetzt nicht ein Schrank von Ikea. Aber wisst ihr, was es ist? Die lange Bank. Nur heute nicht, morgen. Ich müsste eigentlich mein Leben ordnen, aber nicht heute. Mache ich morgen. Ich müsste mit jemandem sprechen, aber mache ich heute nicht. Mache ich morgen. Ich müsste mich eigentlich bekehren. Oh, das kann ich nächste Woche machen. Ich müsste eigentlich heute auf meine Knie gehen und mein Leben neu den Herrn übergeben. Oh, heute nicht, mache ich übermorgen. Diese beiden Söhne. Und dann passiert noch etwas. Jakobus Kapitel 2. Wisst ihr, der Jakobusbrief ist ja für viele Theologen damals ein Problem gewesen. Weil die sagten, aber in Römerbrief und in Epheserbrief, da wird doch deutlich, dass der Mensch nur durch den Glauben gerettet wird. Und jetzt kommt Jakobus und spricht immer von Werken. Ja, was denn nun? Werke oder Glaube? Das ist ganz einfach, Geschwister. Das ist überhaupt nicht kompliziert, wenn man in den ganzen Zusammenhang sieht. Ergänzen die sich? Der Römerbrief sagt deutlich, um in den Himmel zu kommen, hast du keine Chance, brauchst du Jesus. Du musst ein Geschenk annehmen. Das ist Gnade. Geschenk annehmen ist ein Geschenk. Aber annehmen musst du es schon. Und Jakobus sagt, weißt du, wenn du sagst, du bist gläubig, dann musst du auch Werke haben. Denn Jakobus sagt, wenn du mit Christus lebst, wer mit Christus lebt, erlebt Dinge. Ein Zeichen, dass du mit Gott lebst, ist, dass Gott in dein Leben wirkt. Das muss jetzt nicht immer große Dinge sein, das müssen jetzt auch nicht Gewalt, aber du merkst, er ist da. Kann denn Gott versteckt bleiben, dieser große Gott, wenn er in mir lebt? Es gibt so einen Spruch, den mag ich überhaupt nicht. Manche finden das cool, hängen sie auf ihren Auto hinten drauf. Folgen Sie nicht mir, folgen Sie den Herrn Jesus. Dann sage ich mir, also diesen Aufkleber, den müsste man in die Tonne hauen. Leute, wenn Menschen in mein Leben hineinkommen und Jesus Christus nicht sehen, dann ist Jesus in mein Leben nicht. Das ist ganz einfach. Paulus konnte sagen, folgt meinem Beispiel, folgt mir. Warum? Weil er Jesus folgte. Wenn das so ein Armutszeugnis ist, dass du sagst, also komm bloß nicht in mein Leben, nicht mir nachfolgen, da findest du den Herrn nicht. Ja, dann hast du den Herrn gar nicht. Also wenn Menschen mit mir zusammen sind, eine längere Zeit, und die sind mit mir vielleicht 3 Monate ganz intensiv zusammen, und die wissen nach 3 Monaten nicht, dass ich ein Christ bin, dann bin ich kein Christ. Ich kann doch gar nicht schweigen von dem. Das Leben wird doch ganz anders sein. Oder? Das merkt ihr doch auch, ne? Wenn du mit Jesus und dann kannst du gar nicht schweigen, oder? kommen doch immer Gespräche über irgendwelche Dinge. Muss nicht immer eine große Predigt halten, aber du kommst immer und sagst, ich bete. Was, du betest? Ja, ich bin Christ. Was? Du? Ja. Ich werde das nie vergessen, wo mein Nachbar das gehört hat, dass ich Christ bin, der Christian. So, der guckte mich an und sagte, was, du bist ein Pastor? Ach, Alter, du spinnst doch, du willst mir doch aufziehen. Nein! Echt? Bibel und so? Ja! Hätte ich nicht gedacht. Ja, weiß ich nicht, ob man anders aussehen muss noch, aber es ist so. Aber Jakobus 2, Vers 14. Ist das jetzt richtig? Ja, bis 26. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig bekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht nun hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für das Leib Notwendige, was nützt ist. Hier wird er ganz praktisch. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke, zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, o eitler Mensch, dass der Glaube ohne Werke, ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da Isaak seinen Sohn auf dem Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber nicht ebenso auch Rahab aus Werken gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einen anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Also das ist ganz, das in Kurzversion, was ich eben sagte. Der Jakobus sagt also, das muss sichtbar werden. Abraham glaubte Gott und schlief. Steht das in der Bibel? Nee, er ging. Wo? Auf den Berg Moria. Mit wem? Mit seinem Sohn. Glaube, der nicht in die Beine geht, ist tot. Mein Glaube muss ausgelebt werden in meinen Alltag. Wir kommen alle in so eine Situation mal, wo wir nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Manche, habe ich das Gefühl, sind immer da drinne. Was machen wir dann in solchen Momenten? Handeln wir wie Gottlose und jammern und verlieren die Hoffnung auf alles? Wisst ihr, unser großer Gott, der ist da. Und wisst ihr, wann sich zeigt, ob wir mit Gott leben? Nicht auf den Sonnenseiten. Nein, wenn alles den Bach runtergeht, wenn du deine Arbeitsstelle verlierst, wenn in dein Haus alles kaputt geht. Ja, und dann? Was machen wir denn dann? Wenn wir krank werden und nicht eine Krankheit, mal eine Woche Grippe, sondern der Arzt sagt, ach, Sie haben eine unheilbare Krankheit, tut mir leid, wir können für Sie nichts mehr tun. Und dann? Sagen wir dann Tschüss, Jesus. Ist dir schon mal aufgefallen, dass der Herr Jesus, als er durch sein Leben ging, dass er immer so zielgerichtet war? Steht einmal, er richtete seine Augen gegen Jerusalem. Alle hatten Angst und er geht. Warum konnte er das eigentlich? Wisst ihr, was ich glaube? Der Herr Jesus wusste, dass alles, was in sein Leben passiert, erstmal durch die gute Hand seines Vaters muss. Und Jesus hatte den Glauben, Vater, wenn du jetzt Not zulässt, ja, dann habe ich es nötig. Wenn du Probleme zulässt, dann willst du dich beweisen. Und das hat er nicht nur fromm geredet in der Synagoge, das hat er gelebt bis zum letzten Blutstropfen am Kreuz. Mensch, was ist Jesus für ein Täter des Wortes gewesen, oder? Eigentlich könnte man sagen, Jesus war die lebendige Bibel, oder? Was hat der für ein Leben gehabt? Knapp 33,5 Jahre. Und Johannes sagt, wenn wir alles aufschreiben würden, was er getan hat, schaffen wir nicht. Manchmal habe ich mir gesagt, Herr Jesus, du hast ja nie an dich gedacht. Und genau das war sein Geheimnis. Das ist übrigens auch das Geheimnis, dass du rauskommst aus manchen Nöten, wenn du aufhörst, dich zu betrachten. Die glücklichsten Menschen sind die, die auf Gott fixiert sind und auf den Nächsten und die sich in der Liebe des Dienstes zum Herrn verlieren. Das bewegt mich immer wieder an manchen Geschwistern, die diesen Weg auch so gehen, die das vorleben, Täter sind. Ihr habt das gestern auch erlebt und immer wieder wirst du das erleben. Man fährt und das kostet alles Zeit. Man investiert auch, ne? Man investiert Zeit, man investiert auch ein bisschen Geld, muss ja da auch hinkommen und so. Aber jetzt Hand aufs Herz, das, was Gott euch gibt, ist das mit irgendetwas aufzuwägen, da was ihr eingesetzt habt. Da kann man doch nur sagen, Herr, was, das habe ich gar nicht verdient, dass du mich jetzt so fröhlich machst. Und das wirst du immer in dein Leben erleben. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens ist, dass man loslässt. Völlig loslassen. Alles loslassen. Alles aus Gottes Hand nehmen, sagen, Herr, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, ich habe auch keine Ahnung, wie du mich jetzt hier durchbringst. Und in solchen Situationen kommt mir immer meine alte Tante in den Kopf. Die war manchmal abends, ich war dann manchmal abends länger bei ihr, und dann war sie manchmal so müde, war auch später über 80. Und dann saß sie da und ich habe mit ihr meist immer gebetet. Und wisst ihr, wenn sie ganz müde war, was sie gesagt hat? Ach Heiland, ich lege mich jetzt in deine Arme. Und dann ist sie eingeschlafen. Aber du hast von ihrem Gesichtsausdruck gemerkt, die war auch in Jesu Arm. Wisst ihr, was das Herrliche ist? Dass wir gar nicht viel reden und viel Palaver machen müssen. Ich kann mir gut vorstellen, als ihr auch gestern da unterwegs wart, vielleicht wart ihr auch sehr, sehr hilflos. So, was machen wir? Wie sagen wir ihr was? Und blum. Und dann habt ihr bestimmt eins gemerkt. Man muss gar nicht viel sagen, wenn das Herz voller Liebe ist, oder? Und dann ist es auch nicht so entscheidend, dass man, wir neigen dazu, wir frommen Menschen, wir neigen dazu, alles so übergeistig zu sehen. Also wir wollen den Leuten 1000 Bibelsprüche geben und zeigen, was weiß ich alles. Wisst ihr, manchmal ist es einfach wichtig, eine Tasse Kaffee mit Menschen zu trinken, ihnen in den Arm zu nehmen, zu sagen, weißt du was, ich hab dich lieb und du bist nicht alleine. Das wirkt oft 1000-mal mehr, als deine große Moralpredigt zu halten. Das ist etwas, was der Jakobus uns hier sagt. Das ist etwas, was letztendlich auch den Glauben ausmacht. Und dann gibt es ja eine gewaltige Bibelstelle in Matthäus 7. Und an die musste ich denken, gerade jetzt in meiner Situation mit dem Haus. Wisst ihr, da steht Matthäus 7, Vers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich einen klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird einem törichten Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute und der Platzregen fiel hernieder und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Das sind zwei Häuser. Äußerlich sehen sie vielleicht gleich aus. Vielleicht war sogar das auf Sand gebaute hübscher. Aber dann kommt etwas. Sturm, Regen, Hagel. Wie in unserem Leben. Wisst ihr, unser Leben wird dann offenbar, wenn die Stürme kommen. Wenn du richtig so durchgeschüttelt wärst vom Leben, dann zeigt sich, auf welches Fundament dein Leben steht. Jetzt kommt mir gerade eine Geschichte in den Kopf, die es war. Da war ein alter Pastor im Krieg. War der Zweite Weltkrieg. Und ihr wisst ja auch, Deutschland war ausgebombt. Deutschland war ja auch grausam. Das war ja alles nur Schutt und Asche. Und dieser alte Pastor, der hat gebetet: Herr, ich möchte meine Frau und meine Kinder wiedersehen. Er war zerlumpt, wie es damals so in den Krieg war. Und dann findet er die beiden. Könnt ihr euch die Freude vorstellen? Und dann sagen sie: So, Liebling, jetzt gehen wir nach Hause. Ja, und dann steht er dort und denkt: Was ist mit meinem Haus los? Nur noch Schutt und Asche. Und genau an diesem Tag war Heiligabend. Dann steht er dort, nur noch das, was er am Körper trug, war sein eigen, das Haus, Fetzen, nichts mehr zu retten, sein kleines Kind und seine Frau. Ihr könnt euch dieses erbärmliche Bild vorstellen, alles zerbombt vor den Trümmern. Und er sagte ganz offen, in dem Moment, da wollte er schreien zum Himmel. Und als er gerade schreien wollte, sagt der Heilige Geist zu ihm: Hol mal deine Losung raus. Und dann zieht er die Losung raus und liest die Lukas-Geschichte. Und wir sagen euch, wir verkündigen euch große Freude, denn euch ist heute wer geboren? Der Heiland. Und dann steht der Mann da, nichts zu essen, nichts zu trinken, keine Kleidung mehr, nur noch das, was er hatte. Keine Perspektive menschlich gesehen, steht vor den Trümmern seines Hauses, fällt auf seine Knie und sagt: Herr, Sie können uns alles nehmen, aber nicht dich. Und er sagt im Nachhinein, er hat noch über 30 Jahre danach gelebt, wenn er ganz ehrlich ist, hat er nie wieder so ein, jetzt hört genau zu, so ein schönes Weihnachten gehabt wie dort vor den Trümmern seines Hauses. Weil dort ist ihm eigentlich bewusst geworden, welch ein Reichtum es ist, Christ zu sein. Der hat's kapiert. Der hat's kapiert. Dieser alte Bruder. Was passiert in dein und in mein Leben, wenn die Winde kommen? Was machen wir? Das ist auch wichtig. Wisst ihr, du musst dich mal selbst beobachten oder beobachte deinen Ehepartner und der soll dich beobachten. Und dann beobachtet euch mal, was tun wir, wenn Not kommt. Wenn wir ganz gute Beziehung zum Herrn Jesus haben, wisst ihr, was wir da machen? Dann sagen wir: Wir dürfen auch jammern, wir dürfen auch weinen, wir dürfen auch schreien, aber hin zum Herrn Jesus. Ich hoffe und bete, dass das in unserem Leben noch viel mehr so wird. Ich könnte mich manchmal selbst ohrfeigen. Wisst ihr für was? Nicht, weil ich irgendwie einen an der Macke hat, aber wisst ihr, warum ich mich manchmal tot ärgere? 30 Jahre Christ. Gott hat so viel schon in mein Leben getan durch seine Gnade. Und manchmal komme ich mir vor, als wenn ich eine Stunde Christ bin. Manchmal vergisst man alles. Dann kommt der Alltag so in seinen Trott. Dann ist man plötzlich so in Ängsten, in Verzweiflung. Bis man wieder merkt: Mann, Junge, du hast doch den Herrn Jesus, bleib doch mal ruhig. Was ist denn mit dir los? Und dann kommt mir dieses Bild, als Jesus in dem Schiff hinten schlief, auf dem Kissen. Er schlief. Und die Jünger wachen auf: Herr, wir kommen um. Jesus, was ist denn los mit euch? Du kannst doch gar nicht umkommen, ich bin doch in dein Lebensboot. Und ich finde, das ist mit das schönste Bild. Wenn Jesus da in unserem Leben... Wir sind wie die Jünger. Unser Leben ist oft in so einem Schiff, dann sind wir in diesen Wellen und wir haben Angst, dass wir absaufen. Und dann ärgern wir uns vielleicht auch wie die Jünger und wachen Jesus auf und sagen: Hallo, kriegst du noch was mit? Du schläfst ja. Ist das nicht manchmal in unserem Leben so? Wir beten, wir beten, wir beten und scheinbar, ob wir beten oder die Linde rauschen. Kennt ihr das? Dass man betet und betet und denkt: Mensch, jetzt bete ich schon so lange für meinen Mann, für meine Frau, für meine Kinder. Und da passiert nichts. Was ist denn da los? Schläfst du? Und der Herr sagt: Entspann dich doch mal. Junge, entspann dich doch mal. Und wisst ihr, was wir dann wieder merken? Der Herr der Zeit ist Jesus. Und es braucht alles seine Zeit. Und glaub es mir, Jesus kommt nie zu spät. Kommt immer rechtzeitig. Wir haben aber das Gefühl, dass er oft zu spät kommt. Ne? Ich auch. Manchmal denke ich: Herr Jesus, was ist bei uns? Ich sehe unseren Maiko dort im Krankenhaus und denke ich: Nun, Heiland, du nutzt, mach doch mal, Mensch, jetzt langst doch mal. Nun greift, also ich rede manchmal mit dem Herrn auch so und sage: Jesus, jetzt nun komm, mach doch mal. Rühr ihn doch jetzt mal an. Heiland, den den tust du einmal nur anpusten, dann springt er, macht er da Saltos in Berlin. Nun mach doch mal. Und das ist manchmal so, ich glaube, dass Gott auch Humor hat. Guck mal, wir haben auch Humor und wir sind zum Ebenbild Gottes und Gott hat Humor, da bin ich mir ganz sicher. Ich kann mir manchmal vorstellen, dass er sagt, Junge, ich weiß doch darum, nun bleib doch ruhig. Ich habe doch noch einen ganz anderen Plan. Den siehst du nicht, den kannst du auch nicht sehen, weil du ein kleiner Mensch bist. Du kannst ja nur so ein paar Meter um dich gucken. Junge, ich habe die ganze Welt im Blick. Bleib ganz ruhig. Ich habe dich nicht vergessen und auch Medi nicht. Und ich habe auch deine Not nicht vergessen. Und ich kenne auch deine Nöte, die du in deiner Familie hast. Ich kenne deine Tränen, die du abends weinst. Ich kenne deine Depression, die du hast. Ich weiß um deine Verzweiflung, den Kampf mit dir selbst. Ich weiß das alles. Aber Junge, bleib ruhig. Ich habe alles im Griff. Bleib einfach ruhig. Der Sturm, der mag toben, wie er will. Ich bin im Boot. Und wenn du mit Jesus durchs Leben gehst, dann brauchst du im Bild keine Schwimmwesten. Du säufst nie ab mit ihm. Merkt ihr das? Du kannst nicht absaufen mit Jesus. Du kannst in Nöte kommen. Und manchmal denkst du, oh, die nächste Welle, die jetzt ins Lebensboot kommt, die schwemmt mich. Kennt ihr das da, wenn sie da in den D-Max gibt, das glaube ich, wenn die da auf diesen Hochsee da kennst du mehr, da würde ich ja gar nicht raufgehen. Aber wisst ihr, wenn die da so manchmal da sind ja auch schon welche rübergegangen. Und wenn ich das immer sehe, dann denke ich, manchmal so ist unser Leben. Dann peitschen die Wellen hoch und wir wissen nicht, was los ist. Und Jesus hat alles im Griff. Und die letzte Bibelstelle, die ich uns heute vorlesen möchte, die steht in der Offenbarung Kapitel 2, Vers 5. Und da sagt der Herr Jesus, denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Da steht nicht, tue Buße und bete. Da steht, tue Buße, das ist beten. Und dann tue Werke. Genau das Gleiche, was Jakobus sagt. Jesus will damit sagen, komm doch mal wieder zurück zu dem Anfang deiner Bekehrung. Ich weiß nicht, wer von euch ist bekehrt eigentlich, alle fast, ne? Fast alle sind hier bekehrt, ne? Davon gehe ich aus. Fast alle sind bekehrt. Kannst du dich noch an den Tag deiner Bekehrung erinnern? Ich auch. Die Uhrzeit weiß ich nicht mehr ganz genau. Es war so ein bisschen Abend schon, glaube ich. Ich war auch zu durchgeknallt, ich habe da gar nichts mitgekriegt. Aber ich weiß eins. Das war mein Tag. Und den werde ich nie vergessen. Wenn ich auch alles vergesse, aber diesen Tag werde ich nie vergessen. Ich könnte jetzt sofort an dem Ort gehen, das ist nämlich am Ammannweg gewesen, und ich weiß genau, wo ich gekniet habe. Ich weiß genau, wo ich gekniet habe. Und ich weiß auch genau, mit wem ich gekniet habe, mit dem Bruder Schmidt. Ach, das war so ein herrliches Gefühl, diesen ganzen Dreck und Ballast alles abzulegen. Und wo ich da rausgekommen bin, ich weiß nicht, Kerstin, wie das dir gegangen ist, aber man kann das schwer beschreiben, es ist ein komisches Gefühl. Und dann sind die damals auch alle so auf mich zugekommen, ja, mein Junge, jetzt gehörst du mit, jetzt bist du auch ein Kind Gottes. Und dann haben sie mich alle geküsst, das war natürlich schön. Aber ich wusste am Anfang auch nicht, aber was ist denn jetzt alles? Und dann werde ich das nie vergessen, als ich dann zu Hause war und mich dann hingelegt habe, dann habe ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt, dass ich nicht alleine bin. Das war, als wenn Jesus neben mir sich hingelegt hat. Ich war ja mit meinen Nerven total durcheinander. Ich hatte ja Angstzustände gehabt. Ich konnte ja nicht schlafen. Ich habe euch ja schon mal gesagt, ich habe nur nicht den Mumm gehabt. Hätte ich den Mumm gehabt, hätte ich mich umgebracht. Ich war 17,5 und ein Wrack. Ich bin noch nicht mal von Mama ihr Haus bis in den Park gegangen, weil ich Angst hatte, dass ich sterbe und ich habe Panikattacken gekriegt. Ich habe das Haus nicht mehr verlassen. Orsel weiß das. Ein paar Mal musste der Notarztwagen kommen. Die haben gesagt, wir können nichts für sie tun. Sie sind gesundheitlich total, das sind ihre Nerven. Und dann, als ich Jesus angenommen habe, da habe ich das erste Mal gemerkt, so jetzt ist er da. Und an diesem Abend werde ich nie vergessen, das kann man nicht so beschreiben, aber das war so, da habe ich gemerkt, jetzt ist er einfach da. Und ich habe gemerkt, er hat Satan und die Dämonen völlig weggenommen. Ich habe gemerkt, da wollte mich jemand angreifen, aber er hat null Chance gehabt. Ich hatte so einen Frieden, ich habe geschlafen wie ein Bär. Ich habe gemerkt, den nächsten Morgen bin ich aufgewacht. So bin ich noch nie aufgewacht in meinem Leben. Und ich weiß noch, damals hat mein Cousin Rally mir die erste Bibel geschenkt. Der hat mich auch sehr gut begleitet. Der hat mit mir Bibelarbeiten gemacht und so, mit mir gebetet. Und ich weiß noch, was das für ein Gefühl war, so das erste Mal die Bibel richtig zu lesen. Wusste ich auch nicht, wie liest man die Bibel? Ich habe einen guten Cousin gehabt, hat mir alles gezeigt, hat sich viel Zeit für mich genommen, muss ich echt sagen. Bin ich meinem Cousin heute noch dankbar für. Hat mir geholfen, wie man anfängt, die Bibel zu lesen. Und dann, ich wusste auch nicht, wie man betet. Dann habe ich gehört, wie der betet. Habe ich gesagt, so betet man. Und ja, so kann man auch beten, musst du aber nicht. Er hat mir ziemlich schnell auch gesagt, rede einfach so, was du auf dem Herzen hast. Und dann werde ich das nie vergessen. Ich konnte nicht schweigen. Ich musste jedem erzählen, dass ich jetzt Christ bin. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war oft sehr unweise am Anfang. Oh, was habe ich den Leuten manchmal gesagt? Das war schon manchmal grenzwertig, ehrlich, dass die mich nicht rausgeschmissen haben. Aber wisst ihr, manchmal sehne ich mich nach der Zeit. Ich meine, ich sehe mich nicht unbedingt das, was ich manchmal so getan habe. Das war übergeistig, das war ein bisschen verrückt, da war ich überdreht. Da musste der Herr mich auch erstmal helfen. Aber wisst ihr, nach was ich mich sehne? Nach dieser unbändigen Freude in Jesus. Man lebt ja dann mit Jesus und man macht Erfahrung. Es wird irgendwie eine andere Liebe zu ihm, es wird auch eine tiefere Liebe. Eins kann ich sagen, von da an geht es ja erst los, das Leben, das wisst ihr selber. Dann kommen die Prüfungen, dann geht's los. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Ich habe das damals auch meinem Cousin gesagt. Ich sage, Ali, wenn ich ganz ehrlich zu dir bin, also ich hab jetzt mehr Probleme als vorher. Da sagt er, ja, Christian, das ist bei mir genauso. Ich sage, was machen wir jetzt? Was hast du denn gemacht? Ich bin völlig in der Sünde wieder abgedriftet. Ach, das ist mir auch oft passiert. Muss ich echt sagen, das ist dann ganz wichtig, dass man solche Menschen dann in seiner Nähe hat, die weiter sind, die das auch durchlebt haben. Die sagen, Junge, du kommst da schon raus, bist da nicht alleine. Ich wünsche uns das von Herzen, dass Gott das in unserem Leben so tut, dass wir Täter des Wortes wieder werden. Lass uns wieder neu den Herrn darum bitten. Ich möchte euch das auch so mitgeben, wenn wir hier im Gottesdienst sind. Vielleicht fängt ihr heute schon an und betet intensiv für den nächsten Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie ihr in den Gottesdienst geht. Ich weiß nicht, was ihr für einen Anspruch habt. Wisst ihr, was unser Gebet sein sollte? Herr Jesus, ich muss jetzt das anders sagen. Es war ein Bibelschüler bei den Fackelträgern. Und ich war damals dort 3 Wochen. Und da hat ein junger Bruder so gebetet. Das hat mich umgehauen. Wir haben alle so gebetet. Und dann wussten wir, dass eine Andacht kommt. Und wisst ihr, wie er gebetet hat? Er sagte, Herr Jesus, gleich haben wir ein Rendezvous. Gleich ist das größte Rendezvous, gleich haben wir ein Treffen. Bin so gespannt, was du uns sagst, was du mir persönlich sagst. Da habe ich mir gedacht, so habe ich noch nie gebetet. Wenn wir so in den Gottesdienst gehen, wir uns sagen, Herr, ich freue mich so, gleich in den Gottesdienst zu gehen. Ich kann es kaum erwarten. Und wenn du redest, dann rede. Und dass wir das so mitnehmen, auch in unserem Leben hier im Gottesdienst, auch in unseren Stunden, egal ob Frauenstunde, Kinder, was wir auch haben, dass wir diese Dinge so mitnehmen, dass wir den Herrn dann bitten, Herr, hilf du mir, dass ich das, was ich höre, mit deiner Kraft auslebe. Das fällt mir schwer, Herr, muss ich echt sagen, da bin ich oft ein Versager. Aber ich möchte es lernen, hilf mir dabei. Und dann hilft er. Möge das der Herr schenken, dass wir Täter des Wortes werden. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Und wenn wir können, stehen wir dazu auf. Nur wenn wir können. Dann bete ich mit uns danach. Betet noch jemand für das Essen. Dann singen wir unser Segenslied und dann spreche ich den Segen. Vater im Himmel, wir sind jetzt alle vor dir. Du guckst jetzt genau direkt in diesem Moment in unser Herz. Und du weißt auch, wie wir uns fühlen. Du weißt, ob wir glücklich sind, traurig sind, belastet sind. Wir möchten jetzt zu dir kommen, Vater, und dich bitten, dass du uns befreist von allen Sorgen, von allen Ängsten und dass du uns die Gnade gibst, dass wir dir in allem vertrauen. Und wenn wir nachher auseinandergehen, Herr, dann schenk, dass dieses Wort uns begleitet, nicht nur heute, sondern die ganze Woche. Herr Jesus, wir wollen dir ganz offen bekennen, dass wir so viel hören und so wenig tun. Schenk, dass es anders wird. Wir haben eine Sehnsucht, dass unser Leben so wird wie deins. Bei dir waren Worte und Taten völlig identisch. Davon bin ich noch weit entfernt. Aber du kannst dabei helfen. Deswegen legen wir das in deinen Händen. Möchten dir aber auch sagen, Herr Jesus, dass du unser großes Vorbild bist und dass wir dich lieben, dass du hier bist. Und nochmals danke ich dir, dass Kirstin jetzt diesen wichtigen Schritt zu dir getan hat. Danke, dass du sie unglaublich liebst, dass du sie jetzt in deiner Hand hältst und du wirst sie bis zum letzten Abendzug nie mehr aus den Augen verlieren. Wir danken dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Du bist großartig. Amen.